Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen schönen guten Nachmittag zusammen. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Und ihr habt es gemerkt, wir haben die Plattform heute ein bisschen anders gestartet, nämlich direkt mit Musik. Und derjenige, der es erahnt, der wird demnächst auch gemerkt haben, wir haben heute einen Musiker hier im Studio. Hallo und herzlich willkommen in der Plattform bei Judas Taubert. Heute der Musikkünstler Elmar. Jetzt habe ich gerade deinen Nachnamen vergessen. Das ist schon mal Elmar Heckmann, Entschuldigung.
Hallo Julius, kein Problem.
Ja, das Problem ist, wir kommunizieren eigentlich fast nur über Vornamen und von dem her, Elmar war mir jetzt klar, Heckmann ist mir jetzt leider entfallen, aber wir starten ganz klassisch mit Elmar Heckmann. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Hallo Julius, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall mal.
Sehr gerne. Wir starten mal rein mit einer kurzen Vorstellungsrunde, ganz klassisch wie immer, ohne Lieblingsfarbe und ohne Lieblingsessen, das ist nicht so wichtig. Was uns aber interessiert von dir, wie kamst du zur Musik, wie kamst du dazu, ein eigenes Tonstudio zu betreiben, so viel können wir ja schon am Anfang verraten. Und wie kamst du vor allem zu Musik? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Also die Sachen, die interessant sein könnten jetzt für die nächsten 60 Minuten.
Okay, also dann fange ich einfach mal an. Also wie gesagt, mein Name ist Elmar Heckmann und ich betreibe ein Tonstudio und bin auch selber ausübender Musiker, auch Musiklehrer. Und ja, wie kam ich zur Musik? Mit 7 Jahren haben mich meine Eltern gefragt, ob ich gerne ein Instrument spielen möchte, weil meine ganzen Freunde in der Grundschule auch ein Instrument gespielt haben. Und die dachten dann, ja, ich sag dann auch Blockflöte, wie jeder andere auch. Aber man hat im Fernsehen nie jemand mit Blockflöte, sondern immer mit Gitarre gesehen. Darum habe ich gleich als 7-Jähriger gesagt, ich möchte Gitarre lernen.
Und du warst wahrscheinlich direkt auch in der Zeit drin, wo diese E-Gitarren dann im Kommen waren wahrscheinlich.
Ja gut, also E-Gitarren, die gab es natürlich schon Jahrzehnte, Gott sei Dank davor. Also vom Alter her, ich bin 34, also jetzt nicht ganz so alt. Okay. Ja, E-Gitarren, gut.
Aber Rock, du hast mit klassischer Gitarre angefangen.
Ich habe mit klassischer Gitarre angefangen, ganz klar. Würde ich auch eben empfehlen, der Gitarre anfangen möchte zu spielen. Und bin dann erst mit 13 bin ich dann zur E-Gitarre gekommen und habe dann nach und nach auch ein bisschen Bass, ein bisschen Schlagzeug, ein bisschen Keyboard noch gelernt. Einfach um, ja, erstens mal, was Spaß gemacht hat und um mich auch besser mit meinen Musikerkollegen unterhalten zu können. Das hat mir auch in meinem jetzigen Beruf als Tontechniker natürlich sehr viel gebracht.
Dass du praktisch das Instrument gelernt hast.
Genau, weil es ist immer besser, sich als Tontechniker in die Gedanken eines Musikers hineinversetzen zu können, weil dann die Kommunikation bei der Produktion einer CD zum Beispiel viel flüssiger läuft.
Mhm. Kannst du noch andere Instrumente spielen, außer E-Gitarre oder Gitarre im Allgemeinen?
Ja, wie gesagt, ein bisschen Schlagzeug habe ich mir beigebracht, Bass, Mandoline.
Aber alles autodidaktisch sozusagen?
Alles autodidakt, genau. Außer Gitarre, da war ich 10 Jahre lang an der Musikschule in Neu-Ulm. Und genau, und dann ansonsten, Tontechnik habe ich studiert. Also das ist natürlich auch ein gekoppeltes Elektrotechnik-Musikstudium, sage ich mal.
Direkt nach der Schule dann Studium oder zuerst eine Ausbildung?
Damals war das noch der Fall, dass man Zivi- oder Bundeswehrdienst machen musste. Genau, das war damals noch Pflicht und dann direkt nach dem Zivi bin ich dann ins Studium gegangen.
Wo warst du in der Schule?
Wie in der Schule, jetzt das Studium oder die...
Nee, wo du herkommst, also aus der Schule.
Ich bin aus Neu-Ulm, ich war am Hessen-Gymnasium noch.
Ja. Schwabe sozusagen.
Schwabe, ich bin direkt hier in Ulm geboren, ja, und dann in Neu-Ulm zur Schule gegangen.
Und wo war die Ausbildung, das Studium?
Das Studium war in München an der SAE, School of Audio Engineering, was ein Fachcollege für Tontechnik ist.
War das damals so ein bisschen ein exotischer Beruf? Heute machen das ja relativ viele Leute, weil es ja auch ein relativ bekannter und vor allem auch beliebter Studiengang ist. Wie war das zu deiner Zeit?
Es war tatsächlich exotisch, aber auch vor allen Dingen deswegen, weil es eigentlich ein angelsächsisches Studium ist. Das heißt, wir waren die Ersten, die Bachelor und Master überhaupt hatten. Da hat man hier in Deutschland von Bachelor und Master noch gar nichts gewusst.
Okay.
Und das war natürlich sehr interessant, auch später in der Berufssuche, in der Jobsuche erstmal, weil viele Leute gesagt haben, was haben Sie denn, das ist kein Diplom.
Was ist denn ein Bachelor, sowas kenne ich gar nicht.
Genau, damals gab es noch nicht mal irgendwie diese RTL-Sendung der Bachelor, dass das irgendjemand hätte anders.
Dass man zumindest einen Bezug hätte oder
ja,
so.
Genau. Aber diese Schule, die kommt aus Australien, dementsprechend war dieses System eben halt schon ein System, das eben mit diesen Abschlüssen gearbeitet hat.
Das war dann bestimmt damals schon ein Aushängeschild, wenn man sagen konnte, ey, ich habe den Bachelor.
Ja, also definitiv, und vor allen Dingen auch die Schule, die hatte, also zu dem Zeitpunkt war es so, dass die deutschen staatlichen Universitäten, die diesen Studiengang angeboten hatten, einen 30 Jahre alten Lehrplan hatten. Mhm. Und das Fachcollege, wo ich war, das hatte wirklich einen aktualisierten Lehrplan. Mhm. Und deswegen war damals, zu der Zeit, das hat sich natürlich auch wieder ein bisschen verschoben, ganz klar, die Unis nachgezogen, aber damals haben die SAE-Absolventen den Unileuten die Jobs dann weggenommen, einfach weil sie aktuellere Technik drauf hatten.
Mhm.
Genau.
Und wie ging es dann nach deinem Studium weiter?
Ich bin dann erstmal eine Zeit lang bei Donau 3FM gewesen.
Mhm, als Studiotechniker, oder?
Ich bin mehr oder weniger Mädchen für alles gewesen. Ich habe unter anderem auch die Werbung geschaltet als Radiodisponent. Mhm. Bin dann gewechselt zu einer Firma, die ist hier in Ulm, die macht Sounddesign für Modelleisenbahnen.
Okay, auch ein ganz spannendes Thema.
Ja, da habe ich ganz relativ lang, viereinhalb Jahre, fast fünf Jahre, bin ich da für diese Firma in der Weltgeschichte rumgereist, habe die Originallokomotiven aufgenommen und diese Sounds gesampelt und dann auf so Chips, Digitalchips, Soundchips programmiert, die dann in diese Modellbahn eingebaut worden sind.
Das ist ja eine richtige kleinzeitige Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist eben die Firma, die das entwickelt hat, die auch diese Steuerung für Modelleisenbahnen macht, die ist in Ulm.
Mhm.
Und nachdem ich da gegangen bin, also ich habe dann parallel auch noch viel so mit Musik zu tun gehabt. Ich habe auch viel Live-Technik am Ulmer Zelt zum Beispiel gemacht.
Und du spielst ja auch in einer Band.
Und ich spiele auch in mehreren Bands, ja.
Okay, genau. Über die Bands werden wir auch nachher noch zu sprechen kommen.
Richtig.
Jetzt interessiert uns noch, bevor wir die Vorstellungsrunde auch kurz abschließen können, wie bist du jetzt zum Tonstudio, zum ersten eigenen Tonstudio gekommen sozusagen?
Also ich habe natürlich früher selber schon viel produziert. Das war dann also entweder so, dass es bei mir daheim war oder dass die Bands mich in ihren Proberaum eingeladen haben. Und dann habe ich irgendwann mal einen größeren Proberaum für meine Bands gesucht, mhm, und bin dann unter ImmoScout dann ganz normal.
Wie man es kennt in der heutigen Zeit.
Habe ich dann gesucht und habe dann unter Spezialimmobilien dann geschaut, weil ich gedacht habe, es gibt immer mal wieder so alte Werkstätten, wo man dann schön umbauen kann und so weiter. Und da war an diesen Tagen, wo ich da geschaut habe, war dieses Studio ausgeschrieben.
Okay.
Und dann, ich habe dann die Seite nochmal relaunched, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Also nochmal auf Aktualisieren gedrückt, Augen gerieben und dieses Angebot war immer noch da. Und habe mich dann mit dem Kollegen in Verbindung gesetzt und der hat eben dieses Studio abgegeben und das habe ich jetzt übernommen.
Mhm. So kam es also zum ersten eigenen Studio.
Genau.
Heißt Heckmann Sounds.
Heckmann Sounds, genau, in Böfingen oben war früher Toninfusion, mhm, bei Martin Schmidt. Und auch ein sehr, sehr netter Kollege, der auch ab und zu mal noch vorbeischaut, wenn er hier in der Gegend ist. Er wohnt ja nicht mehr in Ulm, deswegen musste er das Studio ja damals weitergeben. Aber wenn er hier in der Gegend ist, kommt er gerne mal vorbei und ich freue mich immer wieder, ihn begrüßen zu dürfen.
Und in dem Fall Glück für dich dann.
Ja, in dem Fall Glück für mich, genau.
So viel also zur Vorstellungsrunde und so viel können wir jetzt auch schon mal verraten. Du bist heute für die Musik zuständig.
Genau.
Ich habe hier vor mir im Studio eine selbstproduzierte CD von dir liegen, mit lauter Künstlern, die du gerade betreust. Als allererstes haben wir gehört, bitte korrigier mich, wenn ich es falsch ausspreche, da bist du wahrscheinlich besser drin wie ich, Siskov Wald Schweiz mit Valentin Vogt.
Ja, also der Künstler heißt tatsächlich Valentin Vogt, ist ein Singer-Songwriter hier aus der Gegend und der Titel heißt Shishkov Waltz.
Shishkov Waltz, Shishkov, okay, also komplett falsch ausgesprochen.
Ich hätte es auch nicht gekonnt, hätte er es mir nicht gesagt, wie es ausgesprochen wird. Und zwar ist Shishkov wohl ein Kneipen- und Vergnügungsviertel in Prag. Mhm. Und er hat selber dort, war mal eine Zeit lang in Prag und hat eben über Shishkov diesen Song geschrieben.
Und das war praktisch das allererste, was wir jetzt gehört haben. Und jetzt geht's weiter mit Joe Picks,
genau,
mit dem Titel Elevator.
Genau, die Band Joe Picks, Elevator. Die aktuellste Produktion und ist noch gar nicht mal raus. Das heißt, ganz exklusiv hören wir heute Elevator. Und an dieser Stelle möchte ich auch gern den Pico von den Joe Picks begrüßen und ja, Grüße hier raus senden und ja, viel Spaß mit Elevator.
Und wir reden auch gleich weiter, unter anderem, wie kam es dazu, dass Elmar Heckmann nur dieses Tonstudio betreibt und vor allem, in welchen Bands er spielt. Das hören wir gleich hier in der Plattform bei Radio 4FM. Jetzt erstmal Joe Picks mit Elevator. Joe Picks mit Elevator hier bei Radio 4FM in der Plattform, zu Gast Elmar Heckmann und diesmal habe ich den Nachnamen drauf. Bei uns hier zu Gast in der Plattform von Heckmann Sounds, das ist ein Tonstudio hier in Ulm und über dieses Tonstudio wollen wir jetzt erstmal reden. Das ist ja ein ganz spannendes Thema, stellen wir uns mal vor, ich behaupte jetzt von mir, ich habe eine richtig gute Stimme und die gehört unbedingt auf eine CD. Und jetzt habe ich im Idealfall sogar noch eine Band um mich rum, also mein bester Kumpel spielt Schlagzeug, ein anderer Kumpel spielt E-Gitarre oder so und jemand anderes unterstütze mich noch in der Stimme und dann habe ich praktisch eine gute Band und kann jetzt hergehen und sagen, ich will mein allererstes Studioalbum produzieren. Dann komme ich praktisch in die Eberhard-Fink-Straße zu dir, zu den Heckmann Sounds. Wie geht's dann los?
Ja, also es gibt natürlich auch erstmal Vorgespräch. Das heißt, man bespricht mal, wie viele Songs sollen es sein, auch eben, was für eine Besetzung wird es sein. Du hast jetzt gerade gesagt, E-Gitarre, Schlagzeug, zwei Stimmen. Das ist, sage ich mal, für so eine herkömmliche Pop-Geschichte noch ein bisschen zu wenig. Ein Bass würde man dazu dann noch nehmen, vielleicht noch ein Keyboard. Und dann bespricht man so mal die Arrangements. Das kann dann so von sich vonstatten gehen, dass man sagt, die Musiker spielen es einfach mal vor. Mhm. Oder man besucht mal die Band bei einem Live-Auftritt zum Beispiel oder im Proberaum. Oder die Band bringt idealerweise gleich ein Demo mal mit, was sie im Proberaum ganz einfach mit irgendwie im Rekorder mitten im Proberaum stehenderweise aufgenommen hat. Mhm. Und dann hört man sich die Songs durch und bespricht dann damit, wie kann man diese Songs noch ausgestalten. Weil meistens, wenn man wirklich nur Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang hat, sage ich mal, dann ist es sehr rudimentär. Und bei einer CD hat man ja das Problem, es ist nicht so wie im Live-Bereich, dass der Ton gespielt und dann verklungen ist, sondern man hört die CD oder die MP3 ja immer und immer wieder. Mhm. Und da möchte man natürlich auch, dass der Zuhörer, sprich der Kunde von der Band sozusagen, auch immer wieder was Neues entdeckt, um die CD mehr als nur einmal zu hören. Mhm. Und da kommt dann die Produzententätigkeit von dem Tontechniker mit rein, der dann also auch kompositorisch ein bisschen die Stücke mit ausarbeitet, im Idealfall natürlich auch gern ihm bei sein mit der Band, ganz klar, weil man möchte ja auch die Band nicht verkraulen und nicht der Band das Gefühl geben, man verändert jetzt das Baby, das, was man da so eben halt jetzt selbst geschrieben hat, weil es hängt natürlich sehr viel Herzblut dran und das will ich ja auch nicht nehmen als Produzent, sondern ich will einfach die Stimmung, die Emotionen, die Aussagen von einem Song, möchte ich in einer Produktion ja auch noch unterstützen.
Wo wir jetzt gerade beim ersten eigenen Baby sind, musikalisch genommen sozusagen, diese Stücke, die du da hast, die sind schon entworfen wahrscheinlich. Also du bist nicht der Produzent, der Hauptproduzent, sondern die Leute kommen zu dir und sagen, wir haben entweder einen Titel gecovert, das geht ja auch,
ja, klar.
Oder ich habe eine eigene Melodie plus eigenen Gesang plus eigenes Arrangement und das würde ich jetzt gerne aufnehmen.
Genau.
Was kannst du da jetzt noch genau verändern, ohne dass es das Baby zerstört wird sozusagen? Also ohne dass man dann sagt, okay, das ist jetzt zwar alles schön und gut geworden, aber so habe ich es mir überhaupt nicht vorgestellt.
Ja, also das sind dann so Kleinigkeiten, die wirklich das, ich sag mal, eine Produktion auch fülliger machen könnten, wie zum Beispiel in Gesangspausen einen schönen Nachhall reinzubauen. Mhm. Also Echo, 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 Echo.
Okay.
So, ja.
Das oder könnten wir eigentlich nachher auch mal machen, wenn uns dann irgendwie die Themen ausgehen. Echo, Echo, Echo.
Genau, richtig. Oder dass man sagt, hey, an der Stelle ist das Schlagzeug einfach zu viel. Mhm. Reduziert da das Arrangement, sondern lass das Schlagzeug erst später einsetzen. Oder zum Hauptgesang, da würde mir noch eine Zweitstimme im Refrain gut gefallen und dass man dann da diese Zweitstimme zusammen ausarbeitet.
Und wenn es diese Zweitstimme nicht gibt?
Dann kann man den Hauptsänger dann später noch diese Zweitstimme einsingen lassen.
Mhm. Aber meistens ist es schon so, dass du sagst, ich verändere nichts an der Stimme beispielsweise, weil dadurch, dass du ja auch Sounddesigner bist oder in der, in der Position des Sounddesigners arbeitest, hast du ja praktisch auch die Möglichkeit zu sagen, ich verändere diese Stimme, weil sie mir jetzt praktisch von der Frequenz her, vom Klang her nicht so gut gefällt. Das wird aber meistens nicht so gemacht, weil spätestens beim Live-Auftritt merkt man ja dann, okay, so klingt die Stimme auf der CD und so klingt sie dann in echt.
Also es wird sehr viel gemacht an den Instrumenten, an den Aufnahmen, Instrumenten und Stimmen. Allerdings ist man dann ein guter Tontechniker, wenn der Hörer nicht merkt, dass was verändert wurde, sondern wenn einfach der Stimmcharakter unterstützt wird. Okay. Also zum Beispiel, wenn man bei einer Stimme, jede Stimme hat verschiedene Frequenzbereiche, darunter auch, ich sag mal, so einen näselnden, so einen Kehlkopfbereich. Und wenn man den dann eben ein bisschen rausdreht, um die Stimme, ich sag mal, mehr nach Radiostimme klingen zu lassen. Mhm. Gar nicht so extrem, sondern einfach nur, um eben dieses, ich sag mal, wenn man so spricht, das wäre das
also du hältst es praktisch beide
ich halte beide Hände jetzt vor die Nase sozusagen. Diesen Bereich hat jede Stimme. Mhm. Ja. Und das kommt mal deutlicher, mal weniger deutlicher vor. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, welches Mikrofon man verwendet. Und sowas wird zum Beispiel rausgedreht. Mhm. Und das unterstützt aber die Stimme. Das heißt, die Stimme an sich wird nicht verdreht. Es wird jetzt nicht irgendwie aus einer Darth Vader Stimme eine Mickey Mouse Stimme gemacht oder so. Sondern man versucht eben eine Stimme im Klang so zu gestalten, dass der Stimmcharakter unterstützt wird.
Mhm. Ja. Und so drehst du das praktisch auch im Stück dann um.
Genau, so wird das im Stück eingestellt. Man gibt dann auch zum Beispiel Räumlichkeit. Also normalerweise ist ein Tonstudio sehr trocken. Hier im Raum, wo ich jetzt drin sitze, hat man auch so Noppenschaumstoff, dass es einfach nicht hallt. Mhm. Ja. Aber man will ja zum Beispiel irgendwie an einer Stelle eben einen Hall haben. Und der wird dann eben künstlich dazu gemischt. Mhm. Und das ist alles so diese Aufgabe des Technikers dann beim Produzieren. Allerdings erst beim Mixen selber. Davor hat man ja eben diese Aufnahmeprozedur und das geht meistens so, dass man die Instrumente nacheinander aufnehmen lässt. Mhm. Ich kann in meinem Tonstudio allerdings auch noch die Bands oder alle Bandmitglieder gleichzeitig aufnehmen. Geht einfach, weil ich mehrere Aufnahmeräume habe. Mhm. Dann stören die sich schallmäßig nicht untereinander, können aber trotzdem gleichzeitig miteinander kommunizieren, miteinander spielen. Es spart Zeit, es gibt ein gewisses Live-Feeling, aber sehr viele Leute möchten sehr sauber spielen auch. Mhm. Und dann auch immer wieder neue Versuche auch machen und dann den Besten auswählen. Und daher ist eigentlich dieses Nacheinander Einspielen der Instrumente und Stimmen eher gang und gäbe.
Wenn wir jetzt unser Rollenspiel so ein bisschen weiterspinnen, dann war ich jetzt praktisch schon bei dir, habe dein Tonstudio gefunden, wir haben unser erstes Gespräch geführt und du sagst, okay, dein Demo-Tape ist ganz in Ordnung, so könnte man produzieren. Mhm. Jetzt habe ich praktisch zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich würde gerne alle einzelnen Bandmitglieder einzeln aufnehmen lassen oder alle zusammen. Ja. Was ist denn die häufigere Möglichkeit? Was wird am häufigsten genommen?
Am häufigsten wird tatsächlich die Variante, dass man nacheinander einspielt, genommen.
Ist es nicht schwieriger eigentlich?
Es ist ungewohnter, definitiv, weil man sieht seine Leute nicht. Mhm. Und der Erste, der dran ist, der kann sich vielleicht bestenfalls an dem Demo, das man im Proberaum gemacht hat, orientieren. Mhm. Oder aber er spielt wirklich, also meistens ist der Schlagzeuger, der als Erstes einspielt, er muss mitzählen. Mhm. Er hat dann wirklich den ganzen Ablauf auf dem Blatt geschrieben, zählt mit und spielt dann wirklich, er hat dann praktisch nur noch ein Metronom im Hintergrund auf dem Kopfhörer, das halt den Takt und das Tempo vorgibt. Und da spielte er dann halt erstmal ein. Und dann als Nächstes kommt dann meistens der Bassist und der kann sich dann schon am Schlagzeug orientieren. Mhm. Hat aber meistens da auch nochmal seine Notizen. Wann ist mein Übergang, wann ist die Strophe, wann ist der Refrain? Mhm. Und dann geht's an die Rhythmusinstrumente, sprich Rhythmusgitarre, Keyboards vielleicht oder sowas. Mhm. Und danach dann eben in die Soloinstrumente und am Schluss geht's eigentlich erst an die Stimmen.
Und der hat praktisch dann kann man sagen, den vermeintlich am leichtesten Part, weil er praktisch schon über die Kopfhörer das ganze Instrumentenrepertoire hören kann.
Absolut richtig. Es ist aber dann auch so, dass mit dieser Arbeitsweise die Produktion eines Songs relativ lang dauert. Also man sagt so im Prinzip, je nachdem wie gut die Band ist, die Produktion eines Songs, Aufnahme und Mix, dauert zwischen einem und zwei Tagen.
Okay, ja. Pro Stück.
Pro Stück, wenn man es wirklich sehr ausgefeilt macht. Es gibt auch Bands, die kommen einfach schon richtig gut geprobt, gut vorbereitet ins Studio.
Die so seit dann auch schon öfters gemacht haben.
Nee, nicht mal, sondern das wird natürlich auch im Vorgespräch wird das empfohlen, dass die Bands sich soweit schon vorbereiten, weil das kostet einfach Zeit, wenn man sich nicht vorbereitet und ein Studio wird nach Zeit bezahlt.
Okay.
Muss man einfach sagen, ja. Und da komme ich natürlich auch entsprechend den Kunden entgegen und sage, bereitet euch vor, dann dauert es für euch nicht so lang. Und dann seid ihr nachher nicht in der Bredouille mit dem Zahlen. Ist ganz wichtig, klar. Aber vor allen Dingen auch das Selbstwertgefühl während der Studio-Session ist natürlich sehr viel höher, wenn es dann gleich auf Anhieb klappt. Und da hatte ich dann, also gerade die Showpicks, die hatte ich an 4 Tagen im Studio für 8 Lieder, also einen halben Tag pro Song. Plus natürlich Mixzeit, also 4 Tage reine Aufnahmezeit.
Und
die waren richtig gut vorbereitet. Ja. Da hatten wir sogar noch die Zeit. Die Zeit haben wir uns dann noch genommen, noch so ein paar Varianten noch auszuprobieren.
Ein bisschen feilen dann sozusagen.
Ein bisschen feilen, genau.
Jetzt sind wir praktisch an diesem Punkt angelangt. Ich habe jetzt, wenn ich in der Band spielen würde, oder wir vielmehr, unser Lied eingespielt. Wie es dann weitergeht, das reden wir gleich hier in der Plattform. Zu Gast Elmar Heckmann von Heckmann Sounds, heute Nachmittag hier in der Plattform, hier bei Radio Free FM. Und wir haben, das haben wir auch schon mal verraten, lauter Stücke dabei, die du produziert hast. Als nächstes haben wir, oh, das ist wieder so ein ganz toller Name, wo man sich ganz sicher versprechen kann, Fatia Janvier.
Genau, Fatia Janvier.
Fatia Janvier mit La Maison Bleue.
La Maison Bleue, genau. Bleu. Das ist, Fatia Janvier ist eine
Hier steht La Maison Bleue. Aber es soll praktisch La Maison Bleue heißen.
Genau.
Ah ja, okay.
Genau. Stimmt, da hat es einen Buchstabendreher drin.
Okay, aber wir halten fest, es ist alles französisch. La Maison Bleue, genau. Das blaue Haus.
Genau, und hier war auch tatsächlich der Fall, dass der Pianist und die Sängerin gleichzeitig eingespielt haben. Und das merkt man auch, da ging es gar nicht darum, nach Klick, also nach Metronom einzuspielen, sondern eben auch so gefühlsbetonte Pausen zu machen.
Jetzt können also diejenigen, die Ahnung von diesem Metier haben, jetzt so mal richtig ganz entspannt und vor allem ganz exakt in die Musik einsteigen. Hier kommt Fatia Janvier mit La Maison Bleue.
Attendez-moi.
Das muss man tatsächlich bis zum Schluss ausspielen lassen. Schönes Piano mit einer noch schöneren Stimme. Fatia Janvier mit La Maison Bleue hier in der Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast Elmar Heckmann, der diesen Sound, der dieses Stück auch produziert hat. Jetzt wollen wir noch ein bisschen anknüpfen an unseren Flickenteppich sozusagen. Wir sind jetzt praktisch in der Produktion, in der Endphase. Jetzt geht's praktisch ans Mixen. Das ist praktisch dein Part wieder.
Genau, das ist mein Part. Also während der Aufnahme war ich eigentlich eher betreuend zuständig. Ich habe natürlich technisch immer die Aufnahmen beobachtet, ob es übersteuert, was ja nicht sein soll. Habe die Mikrofone ausgewählt entsprechend und habe, wie gesagt, die Musiker auch betreut, dass sie die beste Performance im Studio dann auch bringen.
Wenn du sagst, Mikrofone auswählen, wir haben jetzt hier im Studio Standardmikrofone sozusagen, die Stimme so darstellen, wie sie eigentlich tatsächlich ist.
Ja.
Welche Einflussmöglichkeiten hast du durch die Wahl eines Mikrofons jetzt bei deiner Arbeit?
Ja, also es gibt für bestimmte Instrumenten und Stimmgruppen auch bestimmte Mikrofonmodelle.
Die praktisch die Stimme noch besser erfassen können.
Genau, die dann eben die Stimme oder vor allen Dingen eben die Instrumente besser erfassen können und den eigentlichen Klangcharakter der jeweiligen Schallquelle unterstützen. Aber auch zum Beispiel umliegende Geräusche auch ausblenden können. Gerade wenn man Schlagzeug aufnimmt, braucht man zum Beispiel mindestens 7 Mikrofone. Die hängen sehr nah beieinander, weil auch die Trommeln sehr nah beieinander hängen. Und dann will man ich sage jetzt mal ganz grob, auf dem Mikrofon von Trommel 2 nicht den Sound von Trommel 1 haben.
Was aber sehr schwer wird wahrscheinlich, oder? Wenn ich ein Schlagzeug habe.
Genau, und da gibt es halt so ein paar Tricks, wie man es aufstellt. Es gibt ein paar Mikrofone, die eben bestimmte Richtcharakteristika haben, das heißt nur zu einer bestimmten Richtung auch gut aufnehmen, zu einer anderen Richtung weniger gut. Ganz raus kriegt man es natürlich nie, das ist klar, diesen umliegenden Schall. Aber mit der Wahl des richtigen Mikrofons kriegt man eigentlich schon einen sehr guten Grundsound auch hin. Mhm. Und das ist natürlich auch schon eine sehr wichtige tontechnische Arbeit.
Mhm. Jetzt sind wir praktisch bei diesem Schritt. Jetzt bei uns im Studio hier bei Radio Free FM sind es ganz normale Radiomikrofone. Mhm. Jetzt bei dir haben wir gelernt, gibt es ganz, ganz verschiedene Arten. Jetzt haben wir praktisch die Mikrofone ausgewählt, alles eingespielt. Jetzt in der Variante, dass alles nacheinander kommt. Mhm. Und jetzt kommt praktisch dein Part, dein aktiver Part.
Jetzt kommt der ganz aktive Part, und zwar habe ich jetzt praktisch alle Spuren vor mir, die wurden nacheinander eingespielt, aber werden natürlich gleichzeitig abgespielt, wenn man auf Wiedergabe drückt.
Mhm.
Und dann hat man eben Spur 1 bis 7 zum Beispiel das Schlagzeug, Spur 8 sind den Bass, Spur 9 und 10 die Rhythmusgitarre, Spur 11, 12 das Klavier, weil das wird man auch gern breiter haben, also Stereo, und dann noch die zwei Stimmen, 13, 14. Und dann muss man eben, dann macht man erstmal einen Grobmix, das heißt, man guckt, wie passt das so zusammen, wenn das live klingen würde praktisch, es ist wie so ein Live-Mix erstmal, und dann geht man Spur für Spur durch und bearbeitet jede einzelne Trommel, jede einzelne Saiteninstrument, Klavier, jede einzelne Stimme im Sinne von Klangbearbeitung, wie ich das vorhin eben schon erzählt habe, dass man gewisse Näselfrequenzen zum Beispiel raustut oder gerade beim Schlagzeug, wenn man den Anschlag deutlicher haben will, dass man da diesen Anschlag deutlicher reindreht von der Klangregelung, oder dass man eben auch Hall hinzugibt, im Sinne von alles, was mehr Hall hat, klingt weiter nach hinten, alles, was weniger Hall hat, klingt mehr nach vorne. Dass man und natürlich verteilt man auch links und rechts, und im Prinzip ist es so, dass ein guter Mix muss so klingen, dass wenn man die Augen schließt, dass man sich die Band vor einem vorstellen kann, wo die Leute stehen.
Mhm. Und ich stehe praktisch als Hörer, als Rezipient sozusagen in der Mitte.
Richtig. Man steht vor der Band in der Mitte und hat dann üblicherweise, wobei das alles auch Geschmacksfragen sind natürlich, üblicherweise den Hauptsänger direkt vor sich in der Mitte, und dann ein bisschen links und rechts zum Beispiel die beiden Rhythmusgitarren, bisschen weiter hinten dann noch das Schlagzeug und so weiter und so fort und verteilt es dann eben entsprechend.
Jetzt hast du vorhin von Tricks geredet, und ich kann mir vorstellen, dass das Schlagzeug natürlich immer eine besondere Herausforderung ist, jede einzelne Trommel schön aufnehmen zu können.
Mhm.
Was gibt's denn da für Tricks, dass ich sagen kann, ich hätte gern die Trommel auf dem Mikrofon und die andere Trommel auf dem Mikrofon, und vor allem, wie positioniere ich die Mikrofone? Jetzt bei einer Trommel ist es relativ leicht, oben drüber wahrscheinlich. Jetzt gibt es aber auch Instrumente wie ein Piano oder ein Klavier. Wo stelle ich da das Mikrofon hin?
Ja, da muss man dazu sagen, Mikrofonie ist ein extra Fach in dem Studium, wo wir, also wenn wir, haben wir noch ein paar Sendungen, oder?
Dann können wir eine nächste Sendung über Mikrofonie machen dann.
Genau, nee, also es ist wirklich ganz für jedes Instrument ganz speziell, welches Mikrofon mit welcher Aufstellung man nimmt. Also da könnte man sich wirklich tagelang drüber unterhalten.
Mhm.
Ich gebe mal das Beispiel Bassdrum. Das kann sich jeder vorstellen. Die Bassdrum, die hat ja meistens auch noch so ein Loch.
Okay.
Ja, also die hat vorne dran so ein Loch, wenn man so eine natürliche Bassdrum dann sieht. Und da steckt man dann meistens das Mikrofon durch, dass es dann im Innenraum bei Bassdrum dann dieser Bassdrum-Sound aufgenommen wird, zum Beispiel. Und dann, ja gut, beim Klavier, da gibt es auch mehrere Philosophien. Will man mehr von dem umliegenden Raum auch, also von dem Hall von dem Raum noch haben, oder will man das Klavier direkt haben? Das heißt, hängt man die Mikrofone mehr oder weniger in das Klavier rein oder stellt man die dann ein paar Meter vor das Klavier? Das sind alles auch so Entscheidungsfragen, die auch abhängig vom Musikstil sind. Und abhängig einerseits vom Geschmack vom Techniker, aber auch von dem Musiker, der ja praktisch dann in dem Sinne erstens mal Kunde und Mitarbeiter gleichzeitig ist in der Produktion.
Mhm. da müsste ich ihm jetzt fast das Singen beibringen,
ja, wenn ich
das
so höre. Genau.
Um dann mal zu dir kommen zu können und eine CD zu produzieren. Und jetzt sind wir praktisch so weit, dass wir alle Stücke beisammen haben. Wenn wir jetzt ein ganzes Album produzieren, gehen wir mal von 10 bis 12 einzelnen Titeln aus. Wie lange dauert das ungefähr?
Ja, wie gesagt, also man kann schon mit allem drum und dran und auch Korrekturläufen und so weiter schon 2 Tage pro Song rechnen. Wenn es schnell geht, 1 Tag pro Song. Also sprich, irgendwas zwischen 12 und 24 Tagen kann das dauern.
Okay, und so viel Zeit nimmst du dir dann auch tatsächlich oder machst du mehrere Produktionen parallel?
Es kommt immer so ein bisschen auf die Anfragendichte an, aber ich versuche immer eine Produktion en bloc zu schaffen. Schon allein aus dem Grund, falls man irgendwie beim Mixen merkt, oh, irgendwas ist falsch gelaufen, irgendwas hat man vorhin bei den Aufnahmen nicht gehört, dass dann die Instrumente noch so dastehen, wie eben bei der Aufnahmesession, dass man im Notfall nochmal diese Stelle nochmal neu einspielen kann. Weil man hört definitiv Veränderungen, wenn man alles nochmal neu aufbaut, weil man kriegt es nicht hundertprozentig so hin wie bei der ersten Session. Auch bei Stimmen sollte man darauf achten, dass zumindest ein Song am selben Tag aufgenommen wird.
Einfach, dass man auch zumindest, jede Stimme ist ja nicht gleich.
Genau, jede Stimme hat auch Tagesformen. Ja, genau. Und die hört man tatsächlich ganz stark. Und deswegen sollte man, wie gesagt, zumindest pro Tag einen Song stimmlich auch schaffen.
Und so ist man dann, wenn es, ich sage jetzt mal, schlecht läuft, bei 24 Tagen für ein ganzes Album.
Ja, es muss auch nicht unbedingt schlecht laufen in dem Sinne, sondern es kann ja auch sein, dass man diese Zeit auch nutzt, um auch im Studio selber noch irgendwelche neuen Ideen umzusetzen. Kann auch passieren, klar. Aber ich sag mal so, 2 Tage pro Song ist normal. Ein Tag, also wenn es gut läuft, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel Bass und Schlagzeug gleichzeitig einspielen kann und die Keyboards und die Gitarren, dann kann man auch bei einem Tag pro Song dabei sein.
Jetzt sind wir praktisch also so weit, dass wir das Album fertig haben. Jetzt hätte ich gerne eine CD in meiner Hand. Jetzt hast du im Keller keine CD-Presse stehen.
Nein.
Wie mache ich das?
Es gibt Presswerke, da schickt man dann den Master, so nennt sich das dann nachher, hin. Also man muss dazu noch was Folgendes dazu sagen. Nach dem Mix gibt es eigentlich noch einen dritten Arbeitsschritt, der nennt sich Mastering. Das Mastering gleicht die Lautstärken unter den Titeln an. Wenn man gerade eben ein Album gemacht hat, ist es sehr wichtig, dass eben die gefühlte Lautstärke bei jedem Song gleich ist, dass es wie aus einem Guss klingt. Und es setzt die Gesamtlautstärke der Produktion nochmal höher. Das kann man nur durch das Mastering machen. Das ist ein Schritt, den gebe ich gerne an ein spezialisiertes Studio außer Haus dann noch raus. Weil es gibt Studios, die sich nur auf das Mastering spezialisiert haben. Und das ist ein Punkt, wo viele Leute nicht mit bedenken und sich dann wundern, dass ihre CD etwas leiser ist wie die Kauf-CDs. Weil diese Kauf-CDs haben einfach dieses Mastering nochmal durchlaufen. Und das ist eben nicht mit dem Mix zu verwechseln. Gut, angenommen, wir haben jetzt die Produktion, ob mit Mix, mit Mastering oder ohne, dann geht es ans Presswerk. Dann muss die Band noch bei der GEMA Erlaubnis für die Pressung dann holen. Das heißt, die füllen dann ein Formular aus und so weiter. Und selbst wenn die Band und die Songs nicht bei der GEMA gemeldet sind, müssen die das machen, weil kein Presswerk ohne Erlaubnis der GEMA pressen darf. Und gut, wenn jetzt irgendwelche Coversongs dabei sind, dann muss die Band natürlich dann auch noch für die Coversongs Tantiemen zahlen, das ist klar. Sind es aber wirklich alles eigene Songs, dann und die sind nicht bei der GEMA gemeldet, dann kostet das insofern an die GEMA nichts weiter.
Und dieses Cover-Design, was da durchaus auch eine große Rolle spielt, wenn man eine CD kauft, also jetzt nicht downloadet, sondern tatsächlich im Geschäft kauft, dann guckt man sich die CD ja erstmal auch von vorne oder auch von hinten an. Je nachdem, wie schön oder nicht schön sie ist, kauft man sie oder man sagt, ich bin jetzt so ein großer Fan von diesem Künstler, die kaufe ich mir, egal wie sie aussieht. Dieses Grafikdesign, das machst wahrscheinlich nicht du.
Nee, das mache nicht ich, aber ich habe da auch die Connections, so wie eben jetzt zu diesem Mastering-Studio habe ich auch Connections zu Grafikern und Fotografen und kann da eben entsprechend die Connections weitergeben und eben auch beratend zur Seite stehen, wie auch zum Beispiel, was die GEMA-Fragen angeht.
Und dann habe ich praktisch im besten Fall eine fertige CD in der Hand.
Richtig.
Jetzt wollen wir weitermachen in unserem Musikrepertoire, was uns extra der Elmar heute mitgebracht hat, von seinen selbst produzierten Produktionen sozusagen. Als nächstes haben wir ein Stück, ein Titel aus dem Latin Jazz mit dabei, nennt sich Bailar von Sweet Brasil. Genau. Das ist auch eine Band, die ist relativ neu bei dir, oder?
Ist relativ aktuell. Die haben, kurz vor Weihnachten waren die bei mir noch.
Okay, dieses Stück hören wir also an, aus dem Genre des Latin Jazz. Sweet Brasil mit Bailar hier in der Plattform bei Radio Free FM. Und wir hören im Hintergrund noch wunderschönen Latin Jazz. Sweet Brasil mit Bailar hier in der Plattform bei Radio Free FM. Man muss dazu sagen, selbst produziert von unserem heutigen Gast, Elmar Heckmann. Er betreibt hier in Ulm ein Soundstudio bzw. auch ein Produktionsstudio für alle möglichen CDs. Da wollen wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen kommen. Jetzt hast du nur gerade gesagt, insgesamt waren das 10 Leute, die da mitgewirkt haben an diesem Stück. Wie hat es denn von der Kapazität her gepasst?
Ja, also wir mussten, also die Leute hätten gerne am liebsten gleichzeitig alle aufgenommen. Da war dann die Kapazität dann doch etwas überschritten, aber wir haben das so gemacht, dass die Rhythmusgruppe, sprich Schlagzeug, Percussion, Keyboard, Bass und Gitarre, haben in der ersten Runde aufgenommen, gleichzeitig. Mhm. In der zweiten Runde kam dann, wir haben zwischendrin noch den Gesang dann gemacht, der konnte sich ja dann schon an der Rhythmusgruppe orientieren. Und die Bläser waren nochmal eine extra Runde.
Also ein relativ großes Projekt dann.
Relativ großes Projekt, genau.
Und wir haben es jetzt gerade im Zwischengespräch auch gesagt, zu dir kommen tatsächlich nicht nur Bands, sondern auch andere Menschen sozusagen. Wer kommt denn alles so zu dir?
Ja, es kommen zum Beispiel auch Sprecher zu mir. Wir hatten neulich mal einen Sprecherauftrag für eine Gedenkstätte. Das war ein jüdisches Leichenhaus. Und da wurde, wie man es eben so von den Museen her auch kennt, wurde so ein Film, der in dieser Ausstellung steht, wurde der Sprecher noch mit aufgenommen und es wurde da eben entsprechend der Film mit vertont. Sowas geht bei mir natürlich auch. Es geht auch Website-Vertonung bei mir. Es kommen auch Leute, die einfach nur, ich sag mal, einen Gutschein bei mir kaufen und dann Leute überraschen, zum Beispiel als Geburtstagsgeschenk oder oder Junggesellen oder Junggesellinnenabschiede, wo die dann die Braut überraschen und die bringen dann eine Karaoke-Version von irgendeinem bekannten Stück mit. Die Braut muss dann darauf einsingen zum Beispiel
oder der Bräutigam. Ob sie will oder nicht.
Oder das Geburtstagskind, je nachdem. Dann wird es als Erinnerung dann praktisch, ist dann diese CD mit diesem einen Track, wird dann praktisch an eben denjenigen dann weitergegeben. Also das ist dann auch so eine nette Geschenkidee.
Aber ich kann mir vorstellen, dass du schon schwerpunktmäßig Bands bei dir im Studio hast.
Definitiv. Nicht nur im Studio, sondern auch live, weil ich auch Live-Mixing mache. Das heißt, ich mache Konzert. Beschallung, habe auch eine eigene Beschallungsanlage.
Bist du auch als DJ unterwegs?
Nee, als DJ nicht.
Okay, du nimmst in Anführungszeichen nur auf.
Genau, beziehungsweise eben diese Live-Veranstaltungen mache ich.
Wo eben als Tontechniker?
Als Tontechniker, genau.
Mhm. Also ein relativ breites Repertoire dann?
Mhm. Ja, muss auch sein, weil auch, ich sag mal, wenn man on the road unterwegs ist, dann lernt man ja auch diese ganzen Bands kennen, die ja dann potenzielle Kunden für einen sind.
Jetzt machst du noch,
Studio kommen.
Ja, jetzt machst du noch mehrere Sachen gleichzeitig. Also wir haben jetzt gerade schon in den vorigen Gesprächen gehört, es ist sehr, sehr viel Arbeit, was hinter so einem Studioalbum steckt. Jetzt bist du noch an der Hochschule, jetzt bist du noch Gitarrenlehrer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das sind ja relativ viele Sachen, wie kriegst du das alles zeitlich unter?
Schwer.
Ehrliche Antwort.
Ja, ehrliche Antwort. Das ist, also an der Hochschule, da gebe ich tatsächlich im Fach Audio Vorlesungen und an der Musikschule gebe ich im Fach Gitarre Unterricht. Und dann eben an den Wochenenden sind dann meistens die Live-Veranstaltungen und ansonsten meistens abends und an den Wochenenden dann noch die Aufnahmesessions. Und unter der Woche, sage ich mal, vormittags, das ist dann da, wo ich dann zum Mixen dran hocke.
Okay.
Ja.
Also tatsächlich deine 7-Tage-Woche.
7-Tage-Woche, genau. 25 Stunden am Tag.
Da reicht dann noch nicht mal der ganze Tag aus zum Arbeiten.
Richtig,
und genau, schlafen muss ja irgendwann auch noch sein.
Genau, richtig.
Wir wollen jetzt weitermachen mit der Musik und zwar, wir haben es ja vorhin schon gesagt, du hast auch eine eigene Band.
Genau.
Von der hören wir jetzt zuerst was und dann reden wir mal ein bisschen drüber. Die Band heißt, oder eine der Bands, in der du aktiv bist, The Foley Architects.
Foley Architects, ja.
Wie kommt man denn auf diesen Namen?
Oh, das ist eine lange Geschichte.
Okay, das heißt, die wollen wir jetzt gar nicht groß auspacken.
Die wollen wir gar nicht groß auspacken.
Wir stellen einfach in den Raum, die Band heißt so und der Titel heißt Amazed. Den hören wir jetzt hier in der Plattform bei Radio 4 FM. Zu Gast Elmar Heckmann von den Heckmann Sounds, ein Tonstudio hier in Ulm. The Foley Architects mit Amazed hier bei Radio 4 FM in der Plattform. Zu Gast ist Elmar Heckmann. Er spielt auch in mehreren Bands, unter anderem eben in dieser. Wie kam es dazu? Seit wann gibt es die Band?
Die Band gibt es seit 2009. Und ist eigentlich die Nachfolgeband von einer anderen, die ich mal früher hatte. Ja, Bands kommen, Bands gehen, das ist ganz normal, denke ich, kennt jeder. Ja, seit 2009 und da spiele ich in der Band, spiele ich live Bass und Mandoline, also da wechsle ich mich dann auch mal ab mit Instrumenten. In dem Song habe ich jetzt Background-Gesang gemacht und wir wechseln uns auch mit dem Lied und Background-Gesang untereinander auch immer wieder ab. Haben auch eben das Album komplett bei mir gemacht, klar, es bietet sich an. Man hat ein Tonstudio, dann macht man.
Was ja auch so ein bisschen die Hintergrundidee war, damals zu sagen, ich brauche jetzt unbedingt ein Tonstudio, dass ich meine ganzen Bands unterbringe.
So in der Richtung, genau, ja. Ja, ist eine schöne Scheibe draus geworden, eine lange Scheibe, 18 Titel. Gut, wir konnten ja die Zeit nutzen. Und wo man eben nicht nur Gitarre, Bass, Schlagzeug hört, hier hat man jetzt zum Beispiel eben auch Violine gehört, die echt eingespielt ist, ist kein Synthesizer. Ja, und auch, ja, ich würde es einfach mal, geht mal unter t-f-a.eu, dann werdet ihr über die Band The Foley Architects auch was erfahren und auch weitere Songs hören können. Man findet uns auch auf Facebook natürlich, genauso wie das Tonstudio auch.
Auch unter sämtlichen Internetsuchmaschinen dann
genau,
verfügbar.
Richtig.
An dieser Stelle bleibt mir dann noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, Elmar Heckmann, dass du heute Nachmittag bei uns hier in der Plattform warst. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Spaß und viel Erfolg hier mit der Musik, die du produzierst.
Vielen Dank.
Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, Julius.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.